Wir sind mittendrin in unserer Reihe 7 Leben und heute ist dran Paulus. Ihr werdet vielleicht schon gemerkt haben an dem Titel Paulus, dass es heute einen kleinen Unterschied gibt zu den Personen, die sonst so in unserer Reihe dran kamen. Ihr erinnert euch vielleicht, mit Albert Schweitzer ging es los, dann Corrie ten Boom, Bono und so weiter. Und Paulus unterscheidet sich in mehreren Hinsichten von den Personen, die wir bis jetzt hatten in unserer Reihe. Zum einen, relativ offensichtlich, Paulus ist die einzige Person aus der Bibel, die wir in unserer Reihe behandeln. Und das bringt mit sich, dass er eine ganze Ecke von uns entfernt liegt, zeitlich gesehen. Paulus hat vor ungefähr 2000 Jahren gelebt, ist also ein ganzes Stück weiter von uns entfernt als Corrie ten Boom oder Bono zum Beispiel. Und es bedeutet auch, dass wenn wir uns das Leben von Paulus anschauen, die biografischen Informationen jetzt nicht in der Fülle irgendwie vorhanden sind wie bei den anderen. Die meisten Quellen oder die Hauptquelle, die wir eigentlich überhaupt haben, ist das Neue Testament. Die Apostelgeschichte, vor allen Dingen die zweite Hälfte der Apostelgeschichte, die fast sowas ist wie eine Biografie von Paulus. Und dann noch einige versprengte Sätze in den Briefen, wo Paulus über sein eigenes Leben schreibt. Und ich glaube, das hat einen ganz bestimmten Grund, wo wir auch nachher nochmal drauf kommen werden, warum es eigentlich so wenig zu seinem Leben in der Bibel zu wissen gibt. Und zwar, weil seine Botschaft für ihn eigentlich das Wichtigste war und er mit seinem ganzen Leben hinter seine Botschaft zurückgetreten ist. Und deswegen werden wir heute auch vor allen Dingen seine Botschaft in den Mittelpunkt rücken. Am Anfang habe ich mir aber gedacht, ich steige mal mit den Bildern oder Vorstellungen ein, die wir so von Paulus haben. Vielleicht wird es gerade dadurch begünstigt, dass es so wenig wirklich harte Informationen über Paulus gibt, dass jeder so sein eigenes Paulusbild im Kopf hat. Und in der Vorbereitung auf die Predigt bin ich im Internet auf zwei ziemlich beeindruckende Paulusbilder, also jetzt tatsächliche Bilder, gestoßen. Die finde ich sehr gut veranschaulichen, welche verschiedenen Vorstellungen es so von Paulus gibt. Vielleicht zeigt ihr mal das erste Bild vorne. Genau, das ist ein Bild von einem Maler, den ich bis dahin nicht kannte, Karel Dujardin, ein Holländer. Hat das Bild gemalt 1663, also auch schon eine Ecke alt. Und wenn man das Bild so anschaut, vielleicht fahrt ihr das Licht mal ein kleines Stückchen runter, dann sieht man das Bild ein bisschen besser. So noch jemand am Licht ist. Falls nicht, beschreibe ich es einfach so. Ah, wunderbar. Also man sieht Paulus hier in der Mitte stehen, aber nicht allein in der Mitte, sondern das Bild ist so ein bisschen von der Perspektive von unten gemalt, sodass Paulus noch ein Stück größer erscheint. Und alle anderen Figuren, wie man sieht, sind eigentlich nur so auf halber Körpergröße. Das Bild zeigt eine Episode aus der Apostelgeschichte, und zwar wie Paulus einen gelähmten Mann heilt. Den sehen wir da unten links. Ja, ihr könnt es ruhig wieder hochfahren, das Licht. Und alle scharen sich so um Paulus rum und Paulus steht so ganz groß wie ein Turm hier in dieser Szene und hat hier diese dynamische Geste, wie er diesen Gelähmten heilt. Und ich finde das Bild so mit diesem dominierenden Paulus in der Mitte veranschaulicht ganz gut das, was manche vielleicht denken, wenn sie an Paulus denken. Also Paulus als dynamischer Missionar, als manche titulieren ihn als Gründer des Christentums, der den gesamten Mittelmeerraum da bereist hat mit mehreren Missionsreisen, was damals ein Riesenaufwand war, der viele Gemeinden gegründet hat, der die erste und bis heute maßgebliche christliche Theologie entwarf und so weiter und so weiter. Also Paulus ist hier eine beeindruckende Person, eine respekteinflößende Person, vielleicht auch ein bisschen einschüchternd sogar. Und manche sehen so in ihm das Ideal des perfekten Christen. Ja? Unerreichbar, beeindruckend, aber nicht wirklich liebenswert. So, macht ein bisschen Angst. Das zweite Bild, und dann könnt ihr gleich mal das Licht ein bisschen runterfahren, weil es sehr dunkel ist, ist von Rembrandt. Und ich fand den Unterschied sehr krass, wenn man die beiden Bilder miteinander vergleicht. Wir sehen hier Paulus sicher ein Stück älter als auf dem anderen Bild, aber vor allen Dingen in seinem Gesicht eine unglaubliche Müdigkeit, wie er da sitzt. Er hat links eine Feder da in der Hand, weil er irgendwie scheinbar hier seinen letzten Brief vielleicht verfasst oder so. Und okay, könnt ihr heller machen, sonst hört meine Predigt hier auf. Genau, also Paulus ist hier sozusagen gezeigt als der Knecht Christi, als der hat er sich selbst auch bezeichnet. Und manche sehen Paulus vielleicht vor allen Dingen als den, so als diesen leidenden Diener Gottes, der Verfolgung erlitten hat für das Evangelium, der verachtet wurde, der bis zur Erschöpfung gekämpft hat für Jesus und für das Evangelium, der gelitten hat unter der Bedrohung, die sein Evangelium von außen erfahren hat, immer wieder durch die Gesetzesreligion sozusagen überrannt zu werden, der auch unter seiner Außenseiterposition vielleicht gelitten hat unter den Aposteln. Er ist heute für uns der vielleicht neben Petrus einprägsamste Apostel, aber zu seiner Zeit musste er immer wieder dafür kämpfen, dass er anerkannt war überhaupt als Apostel. Und der Paulus, der gesagt hat, dass sein einziges Verdienst eigentlich in seiner Schwachheit liegt. Also der schwache Paulus, in dem wir sehen, dass Gott in der Schwachheit stark ist. Ein Paulus, mit dem er vielleicht eher Mitleid haben kann und der uns deswegen vielleicht auch liebenswert erscheint. Die Frage nur ist, ob das der echte Paulus ist oder das ja. Wir kommen später nochmal drauf zurück und gucken uns jetzt mal das Leben und die Botschaft an. Wie gesagt, das Leben von Paulus ist nicht so reich dokumentiert, wie es vielleicht bei anderen Personen der Fall ist, aber einiges wissen wir doch aus dem Neuen Testament. Und zwar zunächst, Paulus ist im ersten Jahrzehnt neuer Zeitrechnung geboren, und zwar in Tarsus. Jetzt müsste gleich noch eine Karte mit Kringel kommen, genau. Und zwar sieht man hier, ganz unten sieht man Israel. Er ist also nicht in Israel geboren. Dann sieht man Damaskus da, das wird nachher noch wichtig. Und ganz oben, dort wo der Kringel ist, ist Tarsus. Also das war damals syrisches Gebiet, Zilizien, und ist heute in der Türkei gelegen. Also heute ist es türkisches Gebiet. Genau, dort ist er also aufgewachsen. Nicht in Israel, aber trotzdem als Jude. Seine Eltern waren strenggläubige Juden und er ist im jüdischen Glauben aufgezogen worden. Er kam schon früh, noch in seiner Jugend, dann nach Jerusalem und hat dort eine Ausbildung absolviert bei einem der damals bekanntesten Pharisäer, der hieß Gamaliel. Und dort hat er fast eine Art Elite-Ausbildung im jüdischen Glauben genossen und ist zum Pharisäer ausgebildet worden. Paulus muss ein sehr fleißiger und leidenschaftlicher Schüler gewesen sein im Studium der Schriften. Und schon früh ergab sich ihm aus dem Studium der Schrift ein Vorbild, dem er nachgeeifert hat. Und dieses Vorbild zu verstehen, ist ganz wichtig, um zu wissen, was Paulus dann in seinem Leben gemacht hat. Und zwar dieses Vorbild ist der Eiferer für den Herrn. Für uns hört sich das heute irgendwie ein bisschen nach Fundamentalismus, Fanatismus, vielleicht sogar irgendwie ganz gefährlich terroristisch an. Eiferer für den Herrn, so wie wir den Begriff im Alten Testament finden können, ist aber im jüdischen Glauben was durchaus Positives geworden oder als etwas Positives empfunden worden. Der Eiferer für den Herrn oder für das Wort des Herrn hat alles daran gesetzt, zu verhindern, dass es Götzendienst gab im Volk Gottes und der jede Gotteslästerung verhindern wollte, zur Not auch mit Gewalt. Es gibt einige Geschichten im Alten Testament, die so für dieses Vorbild stehen. Eine kennt ihr vielleicht, das ist die Geschichte von Elia, der so diesen Wettbewerb mit den Baalspriestern tritt, wer denn der lebendige Gott ist. Und Elia gewinnt sozusagen diesen Wettbewerb und am Ende tötet er eigenhändig alle Baalspriester. Um eben zu verhindern, dass dieser Götzendienst im Volk Israel weiter bestehen kann. Und diesem Ideal, diesem Glaubenshelden-Ideal eifert Paulus nach, als er aufwächst. Und so findet er auch bald seine Aufgabe. Und zwar entsteht in der Zeit, wo Paulus in Jerusalem lebt, eine junge, aufstrebende jüdische Glaubensgemeinschaft, die ihren verstorbenen Anführer als Messias bezeichnet und von ihm behauptet, er wäre der auferstandene Sohn Gottes. Das muss in den Ohren von Paulus als einem strenggläubigen Juden wie pure Gotteslästerung geklungen haben. Und so ist es auch, dass er hier sein Betätigungsfeld findet. Hier glaubt, das ist seine Berufung, das muss er verhindern, dass diese Sekte, diese christliche Sekte sich weiter ausbreitet und dieser Irrglaube und diese Gotteslästerung sich weiter ausbreitet. Deswegen engagiert er sich mit großer Energie in der Verfolgung dieser jungen Gemeinde und kaum einer ging so rücksichtslos vor und so mit allen, bereit zu allen Mitteln sozusagen wie Paulus. Paulus verhaftete die Christen, er verprügelte sie, er dringt sogar in die Versammlungen ein, zwingt diese Leute unter Gewaltanwendung, dass sie ihrem Glauben abschwören. Und wenn Christen vor Gericht kommen, dann ist es Paulus, der sich dafür einsetzt, dass sie die Todesstrafe erhalten. Und wie wir aus der Apostelgeschichte erfahren, war Paulus mit diesem Vorhaben äußerst erfolgreich. Aufgrund seiner Bemühungen fliehen viele Christen aus Jerusalem, wo sich die erste Gemeinde, wo die erste Gemeinde entstanden ist, wie der Daniel vorgelesen hat, durch Pfingsten, fliehen viele Christen aus Jerusalem in andere Städte in der Gegend. Paulus ist aber nicht zufrieden damit, sondern er will unbedingt, dass diese Sekte ausstirbt. Und deswegen bittet er den Hohepriester, das ist der Führer der damaligen jüdischen Religion, bittet den Hohepriester um eine Genehmigung, die christlichen Flüchtlinge auch in den anderen Städten verfolgen zu dürfen. Und er erhält sozusagen diese Genehmigung und auf dem Höhepunkt seines Erfolgs sozusagen als Eiferer für den Herrn. Auf der Reise nach Damaskus, wo er seinen Feldzug gegen die Christen weiterführen will, da geschieht dann das absolut Unerwartete für ihn. Und jetzt hören wir einen Abschnitt, die ihm gelesen vor, aus Apostelgeschichte 9, wo das beschrieben ist, was da passiert.
Saulus verfolgte die Jünger und Jüngerinnen des Herrn weiterhin, voller Wut und mit schweren Drohungen. Er ging zum obersten Priester und ließ sich Briefe an die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Darin wurde ihm die Vollmacht erteilt, auch dort nach Anhängern der neuen Lehre zu suchen und sie gegebenenfalls, Männer wie Frauen, festzunehmen und nach Jerusalem zu schaffen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte Saulus. Die Stimme sagte, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst.« Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemand. Saulus stand von der Erde auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts mehr sehen. Dann nahmen sie ihn an die Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte, »Hananias!« »Ja, Herr«, antwortete dieser. Der Herr sagte, »Steh auf und geh in die gerade Straße, in das Haus von Judas und frag nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann.« Hananias antwortete, »Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner Gemeinde angetan hat. Und jetzt ist er hier und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich in deinem Namen bekennen.« Aber der Herr sagte, »Geh nur hin. Gerade habe ich ihn als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er nun für mich, für das Bekenntnis zu meinem Namen leiden muss.« Da ging Hananias in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, »Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt, Jesus, der dir unterwegs erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden.« Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen, und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Saulus war erst ein paar Tage bei den Jüngern und Jüngerinnen in Damaskus, da ging er auch schon in die Synagogen und verkündete dort Jesus als den Sohn Gottes.
Okay, das sitzt jetzt wieder hier. Okay. Also, bin ich drauf? Okay, man hört es hier immer so schlecht. Was Paulus hier in dieser Geschichte passiert, ist, glaube ich, auf 2 verschiedene Arten total unglaublich, also muss unglaublich gewesen sein für ihn. Zum einen war Paulus ja gerade auf dieser Reise nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen, von ganzem Herzen überzeugt, dass er das Richtige getan hat. Nicht nur das Richtige überhaupt, sondern das Richtige im Willen Gottes, das Richtige für Gott getan hat. Und plötzlich tritt ihm in einer Vision genau derjenige entgegen, von dem er überzeugt war, dass er einfach nur eine fixe Idee war von den Jüngern, dass er dass eine Gotteslästerung war, an ihn zu glauben. Und er sieht, es ist tatsächlich der Sohn Gottes, es ist tatsächlich der Auferstandene, es ist der Messias. Und in wenigen Augenblicken muss die gesamte Weltanschauung, die gesamte religiöse Weltsicht von ihm zusammengebrochen sein oder auf den Kopf gestanden haben. Es ist also einfach unglaublich für seinen Glauben, was sich da in wenigen Augenblicken abgespielt hat. Und im gleichen Augenblick oder ganz kurz später muss ihm der nächste Gedanke durch den Kopf geschossen sein. Wenn das wirklich der Sohn Gottes ist und ich daran denke, was ich seinen Jüngern alles angetan habe, wie ich sie verfolgt habe, verhaftet habe, gefoltert habe, teilweise mich dafür eingesetzt habe, dass sie gesteinigt werden, dann ist es jetzt aus, dann ist es vorbei mit mir. Der Text setzt für die jüdischen Leser, die das Alte Testament sehr genau kennen, diese Erwartung von Paulus ganz interessant im Text um. Und zwar spricht Jesus ihn an, Saul, Saul. Das ist übrigens, Paulus hat eben zwei Namen, einen jüdischen Saulus oder Saul und einen römischen Namen Paulus. Er spricht ihn mit diesem Namen an, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dieses Saul, Saul, das klingt in den Ohren von jemandem, der das Alte Testament sehr gut kennt, wieder, weil es der Sprachgebrauch der Propheten ist. Und zwar genau dann, wenn sie ein Gericht ankündigen. Das heißt, Paulus weiß ganz genau, jetzt ist er dran sozusagen, jetzt kommt das Gericht. Und deshalb muss es für ihn schier unglaublich gewesen sein, was in dem Moment passiert ist. Das Gericht kommt nicht, sondern er wird begnadigt. Jesus lässt ihn gehen, schenkt ihm Gnade und schickt ihn nach Damaskus und erscheint einem Jünger vor Ort und sagt ihm, er soll zu Paulus gehen und Paulus heilen von seiner Blindheit. Was hier also passiert ist, wird auch nochmal richtig körperlich in der Erzählung nachvollzogen. Diese Blindheit, die Paulus bis dahin hatte, wird von ihm genommen. Jesus macht ihn sehend und was er sieht, ist die Gnade Gottes. Die Gnade, die Gott für ihn hat. Und dieses Damaskus-Erlebnis, das ist sozusagen sein Tag X, der ganz anders aussieht, als er vielleicht hier im Theaterstück beschrieben wurde. Das ist der Tag X, der den Rest seines ganzen Lebens und seines ganzen Wirkens geprägt hat wie nichts anderes. Und in diesem Erlebnis in Damaskus liegt auch der Angelpunkt zwischen dem Leben und der Botschaft von Paulus. Die Art und Weise, wie er hier Gott erlebt hat, wie Gott sich gegenüber ihm verhalten hat, das wird zu seiner Botschaft, die er dann in dem gesamten Mittelmeerraum verkündigt. Und deswegen werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Botschaft von Paulus. Ich habe zwei Verse rausgesucht, in denen er in einem Brief nochmal über die Gnade, die er erlebt hat, nachdenkt und das auf sehr persönliche Art und Weise ausdrückt. Vielleicht machen wir den Bibelvers, genau, mal. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Gnade ist also das Zentrum der Botschaft von Paulus, wie er es nach diesem Damaskus-Erlebnis erfahren hat. Und diese Gnade hat viele Aspekte. Ich greife einfach mal drei Aspekte so raus von dieser Gnadenbotschaft. Der erste Aspekt ist, Gnade bedeutet Zuwendung Gottes zu uns, dass Gott sich uns zuwendet, dass Gott sich Paulus zugewandt hat, freundlich zugewandt hat und dass diese Zuwendung eine bleibende Zuwendung ist. Was meine ich mit diesem bleibende Zuwendung? Paulus erfährt an diesem Tag X in Damaskus sowas wie die Urszene der Gnade oder die Explosion der Gnade. Ja? Also das plötzlich erlebt der Gnade, wie er sie noch nie vorher für möglich gehalten hat. Er hätte die Strafe, das Gericht bitter verdient gehabt, aber Gott begnadigt ihn. Und dieses etwas vielleicht juristische Verständnis von Begnadigung, das heißt, dass da auf der einen Seite Schuld ist und auf der anderen Seite diese Schuld dann erlassen wird, die Strafe erlassen wird, das ist so diese Gnadenvorstellung, die wir vielleicht ganz typisch haben. Ja? Auch wenn es um Begnadigung von Strafgefangenen, das gibt es ja immer noch, der Bundespräsident kann Strafgefangene begnadigen, dann geht es darum, dass jemandem die Strafen erlassen werden. Wenn Paulus hier aber auf seinen Dienst zurückblickt, dann sagt er eben nicht, ich habe einmal die Gnade erlebt und dann habe ich viel gearbeitet für den Herrn, sondern er sagt, Er spricht von der Gnade, die mit mir ist. Und damit meint er eben mehr als so eine einmalige Begnadigung. Sondern was Paulus mit Gnade meint, geht noch weit über dieses einmalige Sündenvergeben hinaus. Und zwar ist die bleibende Gnade, so wie Paulus sie beschreibt, so ein bisschen was wie ein Lebensraum für ihn, in dem er sich aufhält, die absolute Grundlage für sein ganzes Leben mit Gott, die bleibend sozusagen unter seinem Leben mitläuft. Und so bedeutet auch nach Paulus Christsein für uns nicht nur, dass wir einmal diese Gnade in Anspruch nehmen, einmal irgendwie Sündenvergebung bekommen von Gott und dass wir uns dann danach irgendwie so alleine durchwurscheln durch unser Leben, sondern Gnade meint eben, dass Gott sich uns freundlich zuwendet und dass diese freundliche Zuwendung Gottes zu uns sowas ist wie eine Überschrift über unser ganzes Leben, vom ersten bis zum letzten Tag. Und diese Zuwendung, die gilt schon morgens, wenn wir aufstehen, wenn wir vielleicht noch gar nicht an Gott denken, geschweige denn beten. Diese Zuwendung gilt auch, wenn wir mitten in unserem Tag, in unseren Alltagsgeschäften leben. Die Zuwendung Gottes gilt sowohl in den Zeiten, wo wir bewusst vielleicht in Gottesdiensten, in Lobpreiszeiten, in Gebetszeiten uns selbst Gott zuwenden, aber diese Zuwendung Gottes zu uns gilt auch in den Zeiten, in denen unsere Gedanken vielleicht mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Bleibende Zuwendung heißt also, dass die Gnade von Gottes Treue zu uns abhängt und nicht von unserer Treue zu ihm. Und damit hängt der zweite Aspekt der Gnade auch zusammen. Den habe ich genannt, Gottes Gnade ist bedingungslose Zuwendung zu uns. Ist ein Punkt, den man vielleicht schon öfter so gehört hat, bedingungslose Liebe Gottes. Aber es ist immer wieder wichtig zu hören, vor allen Dingen dieser Punkt, dass die Gnade nicht darauf angelegt ist, dass wir die Gnade zurückzahlen oder dass wir uns nachträglich für diese Gnade als würdig erweisen. Ja? Von vornherein war es bei Paulus klar, eine schlechtere Wahl hätte Gott für einen Apostel quasi nicht treffen können. Ja? Das sieht man schon in der Reaktion von Hananias. So viel Schlechtes, wie ich von dem gehört habe, das ist Paulus übrigens bis zu seinem Lebensende immer wieder begegnet, dass Leute ihm nicht vertrauen konnten, weil er Christen so hart verfolgt hatte. Aber Gott wählt ihn trotzdem. Und klar ist, dass diese Gnade nicht verdient war zu dem Zeitpunkt, als er sie erreicht hat. Aber die Wahrheit ist, dass diese Gnade auch nicht verdient wurde durch das ganze Leben, was Paulus von da an geführt hat. Und das betont Paulus immer wieder auf eine ganz faszinierende Weise eigentlich, indem er Gottes Gnade als sowas Überreiches und Übermenschliches darstellt, dass klar wird, das kann kein Mensch zurückzahlen. Wenn Paulus von der Gnade spricht, dann spricht er von der überreichen Gnade oder von der Fülle der Gnade oder von der überschwänglichen Gnade oder der übermächtigen Gnade. Also alles so Begriffe, die zeigen, dass es eine einseitige Zuwendung Gottes zu uns ist, die ihrem Wesen nach so stark ist und so überreich ist, dass wir die gar nicht zurückzahlen können, selbst wenn wir wollten. Und ich dachte so ein bisschen, diese Vorstellung, dass wir Gott die Gnade vielleicht doch irgendwie durch unser Leben zurückgeben sollten oder müssten, ist so ein bisschen vielleicht wie, wenn ein Milliardär einem Obdachlosen ein riesiges Haus schenkt und der Obdachlose ist überzeugt, er darf das Haus so lange nicht annehmen, bis er unter seinen Habseligkeiten irgendwas findet, wo er angemessen zurückbezahlen kann. Also die Vorstellung ist ja irgendwie ganz rührend, dass der Obdachlose sagt, ja, ich möchte dir was zurückgeben, aber dumm wäre es doch wirklich, wenn er darauf besteht, das Haus nicht anzunehmen, bis er sagt, ich habe jetzt was sozusagen eine gleichwertige Rückzahlung ist, wo der Reiche sagt, nimm das Geschenk einfach an, das ist ein Geschenk, du kannst es nicht zurückbezahlen. Und so denkt Gott auch über die Gnade zu uns. Warum es uns so schwer fällt, Gnade so zu verstehen, ist, weil wir dann schnell denken, wenn ich die Gnade so akzeptiere als so ein überwältigendes Geschenk, dem ich nichts entgegensetzen kann, dann bleibt die Gnade ja wirkungslos. Dann lehne ich mich einfach zurück und lasse mich einfach so berauschen von der Gnade und ich brauche irgendwie diesen Stachel, der mich antreibt, irgendwie ein gutes Leben zu leben. Paulus denkt über Gnade an dem Punkt ganz anders und das Neue Testament. Und zwar der dritte Punkt ist, Gnade ist Gottes wirkungsvolle Zuwendung zu uns. Mit wirkungsvoll ist gemeint, dass Gott dass Gottes Gnade zwar nicht auf Rückzahlung angelegt ist oder auf Ausgleich angelegt ist, der unmöglich ist, aber gewissermaßen auf ein Echo oder auf eine Resonanz von uns aus angelegt ist. Das heißt, dass die Gnade bei uns einfach dadurch, dass die Gnade in unser Leben reinkommt, etwas bewirkt in uns. Und das sind zwei Dinge, die sie bewirkt. Ganz interessantes Detail, auf das ich gestoßen bin, so in der Vorbereitung, ist, dass das griechische Wort für Gnade, Charis, das gleiche Wort ist wie für Dank. Also Charis bedeutet Gnade und Dank. Und Paulus verwendet auch beides ganz eng zusammen. Also Charis führt sozusagen zu Charis. Gnade führt zu Dank. Und die erste natürliche Reaktion nach Paulus auf die Gnade ist die Tatsache, dass wir förmlich vor Freude und Dankbarkeit überströmen. So erlebt es Paulus für sich. Und von dieser Freude und von dieser Dankbarkeit ist sein ganzes Leben durchwirkt und geprägt. Wir haben vorhin, Daniel hat es bei dem Lied Trading My Sorrows kurz gesagt, bei der Bridge, da kommt eine Stelle aus 2. Korinther, wo Paulus berichtet von dem, was er alles durchgestanden hat, pressed but not crushed und so weiter, verfolgt, gedemütigt, aber seine Stärke liegt in der Freude am Herrn. Und diese Freude kommt aus der Gnade. Diese Dankbarkeit kommt aus der Gnade. Das ist also die erste Wirkung, die durch die Gnade in uns zustande kommt. Und die zweite ist ein Wort, das ihr bestimmt auch schon mal gehört habt. Aus der Gnade kommen die Charismen. Also hört sich ein bisschen komisch an im Deutschen. Kennt man von dem Wort Charisma. Bedeutet also im ursprünglichen Sinne eigentlich Gnadengabe. Etwas, was Gott durch die Gnade in uns auslöst. Und damit sind die ganzen Fähigkeiten und Gaben gemeint, die Gott in uns zustande bringt, damit wir einander dienen können. Weil der Dienst aneinander nicht aus dieser Verpflichtungshaltung raus entstehen soll. Ja, jetzt hat Gott mir, deswegen sollte ich ihm oder sollte anderen zurückzahlen. Sondern durch diese wirkungsvolle Gnade, die wir geschenkt bekommen haben, werden diese Charismen, diese Gnadengaben hervorgebracht. Paulus beispielsweise hat das Charisma oder die Gnadengabe der Verkündigung des Evangeliums geschenkt bekommen. Und dadurch hat er anderen und Gott von seinem Damaskus-Erlebnis angedient. Das heißt ja, er ist noch wenige Tage später gleich in die Synagoge gegangen und hat die Botschaft weitergegeben. Das ist sozusagen die Wirkung, die Gnade in ihm hervorgebracht hat. Und wenn man sich die Missionsreisen von Paulus anschaut und sieht, wie viel es ihn gekostet hat, diesen Dienst zu tun, dann ist es interessant zu sehen, dass er eben sagt in diesem Punkt, ich habe viel gearbeitet, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade in mir. Und das ist das Verständnis, was Paulus von Gnade hat, dass Gnade durch uns wirkt. Okay, zum Schluss kommen wir nochmal auf die beiden Bilder. Vielleicht könnt ihr einfach noch beide auf einmal vorwerfen. Wer Paulus jetzt eigentlich wirklich war? War er so ein bisschen dieser sanfte Opa, der da in Schwachheit vor seinem Tisch saß, sich rührend um seine Gemeinden kümmert, was immer wieder auch im Neuen Testament so rauskommt, der vor allen Dingen von der Gnade lebte und seine Schwachheit betont hat? Oder war er so dieser unerreichbare Superchrist, wie man links hier sieht, der nur so vor Zuversicht und Glaubenskraft gestrotzt hat und der uns eher irgendwie Angst einjagt und uns immer wieder zeigt, wie schlecht wir selbst doch sind? So. Wir neigen dazu, gleich zu sagen, Paulus war derjenige, der hier von der Gnade lebte. Das ist das wahre Paulusbild. Ich glaube aber, dass Paulus vor seiner Bekehrung oder vor seinem Damaskus-Erlebnis ein Eiferer für den Herrn war und dass er auch nach diesem Damaskus-Erlebnis nicht irgendwie plötzlich zum Softie geworden ist, sondern dass er jemand geblieben ist, der leidenschaftlich war, jemand, der auch aufbrausend sein konnte, jemand, der sich mit seinem ganzen Wesen eingesetzt hat für das, woran er geglaubt hat. Und ich glaube, das war er, so von diesem Wesen her war er auch noch, als er Apostel für Christus war. Wenn man die Stellen in seinen Briefen sieht, wo er sich mit den Irrlehrern auseinandersetzt, bei denen eine andere Meinung ist, da ist Paulus nicht zimperlich, da langt er richtig hin. Also Paulus ist auch nach seiner Bekehrung ein leidenschaftlicher Mensch geblieben. Ja, wenn es vielleicht auch nicht so ganz dem entspricht, wie Paulus war, so ist es doch zumindest so, dass ich glaube, Gott hat Paulus nicht umgedreht. Er hat nicht irgendwie alle seine Kanten abgeschliffen und hat ihn dann zu so einem lammfrommen Christlein gemacht, was dann irgendwie hier durch den Mittelmeerraum gereist ist und alle begeistert hat. Sondern ich glaube, dass Gott sich diese Persönlichkeit ausgesucht hat als sein Werkzeug und dass es sein Ziel nicht war, ihn dann irgendwie umzuformen, sondern dass Gott auch bei uns ganz bewusst unsere Persönlichkeit so stehen lässt, wie sie ist, dass er uns verändert durch seine Gnade, aber dass Gott die Vielfalt liebt und auch die verschiedenen Persönlichkeiten liebt. Ich glaube also, dass Paulus immer auch ein bisschen dieser linke Paulus war. Und dann ist natürlich richtig, dass Paulus auch dieser Paulus war, dass Paulus von Gott an einen Punkt geführt wurde, wo er seiner eigenen Bedürftigkeit und seiner eigenen Schwachheit ins Gesicht sehen musste. Das ist hier in diesem Damaskus-Erlebnis passiert, wo er auf die Knie gehen musste vor Gott und gesehen hat, alleine schaffe ich es nicht. Egal, wie viel Eifer ich für den Herrn aufbringe, ich kann voll daneben langen. Und hier hat Paulus das erlebt, dass Gott in seiner Schwachheit stark ist, dass er durch ihn so viel, durch die Gnade in ihm so viel bewirken kann. Und ich glaube, dass das gleiche Angebot für uns heute gilt, dass wir vor Gott kommen und unsere Waffen strecken und sagen, alleine packe ich es nicht. Ich komme wieder immer wieder an die Punkte, wo ich meine Schwachheit merke, und genau an dem Punkt ist Gottes Gnade für uns da. Als die Gnade, die bei uns bleibt, eine bleibende Gnade ist, als eine, die bedingungslos ist, die nicht darauf aus ist, dass wir zurückzahlen. Und als eine Gnade, die in uns dann das hervorbringt, nachdem wir streben, dass wir anderen dienen können, dass wir uns einsetzen können für Gott. Und dass wir vor allen Dingen am wichtigsten vielleicht diese Wirkung der Gnade, wirklich diese Freude am Herrn spüren, diese Freude daran, dass wir begnadigt sind und dass Gottes Gnade in uns lebt. Amen.